ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 18. März, und wir veröffentlichen diesen Podcast um 16 Uhr.
Und wir, das sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Während wir und alle Welt ja seit Wochen wie gebannt auf das Weiße Haus in Washington gucken und uns jeden Morgen auch heute aufs Neue fragen, was macht Präsident Trump heute? Oder eher, was richtet er heute wieder an? Während also viele von uns in einer Mischung aus Sorge und Angst und Ablehnung sehen und nicht verstehen, was da eigentlich mit den USA und mit ihrem Umgang mit bisher Freunden und Verbündeten passiert, da hat das Leben der Menschen in der Ukraine eine Konstante, nämlich die täglichen und nächtlichen Angriffe der Russen mit Drohnen, mit Raketen und Marschflugkörpern, auch auf zivile Ziele in ihrem Land, auf Gebäude, auf Krankenhäuser, Kraftwerke, auf die Strom- und immer öfter auch auf die Gasversorgung. Ohne dass es Moskau gelungen wäre, mit diesem nun schon mehr als dreijährigen Terror die Moral der Menschen zu brechen. Viele loben da die zunächst so gar nicht erwartete Stärke der ukrainischen Armee, die es aber ohne den Rückhalt von Millionen Zivilisten ganz sicher nicht gäbe. Das sagt auch Robert Schmidt, Präsident des Medizinischen Katastrophenhilfswerks Deutschland, MHW, hier in einem Beitrag des Magazins Kontrovers vom Bayerischen Rundfunk.
Die Ukraine ist deswegen so stark, weil sie eine resiliente Bevölkerung hat. Die Bevölkerung ist so stark und hält somit praktisch der Armee den Rücken frei. Und das fehlt in Deutschland. Zur Verteidigungsfähigkeit gehört aber auch die Resilienz der Bevölkerung.
Also die Widerstandskraft der Leute in einem bedrohten oder gar angegriffenen Land. Und damit eben auch die große Rolle, die ein guter Zivilschutz dabei spielt. Darum geht es im Schwerpunkt dieses Podcasts. Julia Weigelt hat recherchiert und sie hat herausgefunden, dass es über die rein materielle, ich sag mal Zivilschutzlücke, die es in Deutschland weiterhin gibt und die leider sehr groß ist, dass es da eben auch noch andere Hindernisse gibt für Menschen auf dem Weg in diese Hilfsorganisationen hinein und für uns alle auf dem Weg zu einer wirklich resilienten Gesellschaft à la Ukraine. Welche Hindernisse das sind, das erklärt Julia gleich. Aber erstmal alles Wichtige im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg. Und da geht es an diesem Dienstag auch um den Deutschen Bundestag, Kai.
Ja, genau darum geht's. Bevor wir also auf das angekündigte Telefonat, das offiziell zweite bereits zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Machthaber Putin blicken, betreiben wir erstmal noch ein bisschen Nabelschau. Wenn der Begriff Zeitenwende nicht schon seit 3 Jahren fest im Sprachgebrauch verankert wäre bei uns, dann hätte er jetzt vielleicht gepasst. Denn Union, SPD und Grüne wollten mit einer Verfassungsänderung ein Milliardensicherheitspaket noch durch den alten Bundestag bringen. Das ist gelungen. Am frühen Dienstagnachmittag kam die Zustimmung. Nun ist allerdings noch der Bundesrat an der Reihe. Wir können ja einfach noch mal ein wenig erläutern, was der Inhalt dieses Pakets, dieser gigantischen Schuldenaufnahme ist. Ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro soll der Infrastruktur in Deutschland zugutekommen. Nur noch mal zur Erinnerung, da ja die Bundesrepublik nach dem Willen der NATO zu einer Art Logistikdrehscheibe werden soll, ist das auch aus militärischer Sicht bedeutsam. Was die Grünen in dieses Paket hineinverhandelt haben, ist, dass 100 Milliarden Euro aus diesem 500 Milliarden Paket in den Klimaschutz investiert werden. Außerdem wird der Begriff Verteidigungsausgaben breiter ausgelegt. Darunter fallen nun auch Mittel für Zivil- und Bevölkerungsschutz, womit wir ja, Carsten, genau bei dem Thema sind, das du gleich mit Julia noch ausführlich besprichst. Auch Nachrichtendienste und die Unterstützung von völkerrechtswidrig angegriffenen Staaten, wie etwa der Ukraine, können aus den Verteidigungsausgaben bedacht werden. Denn es soll künftig möglich sein, den Deckel über dem Verteidigungstopf sozusagen wegzuziehen. Denn alles, was in Sachen Verteidigung bei über 1% der Wirtschaftsleistung liegt, soll von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Der Mann, der Bundeskanzler werden möchte, Unionsfraktionschef Friedrich Merz, sprach von einem Paradigmenwechsel in der Verteidigungspolitik, der jetzt nötig sei.
Wir haben uns in unserer Gesellschaft über mindestens ein Jahrzehnt, wahrscheinlich sehr viel mehr, in einer trügerischen Sicherheit geglaubt. Jetzt müssen wir Verteidigungsfähigkeit zum Teil ganz neu wieder aufbauen. Und zwar mit einer technologiegetriebenen Verteidigungs- und Beschaffungsstrategie, mit automatisierten Systemen, mit eigenständiger europäischer Satellitenüberwachung, mit bewaffneten Drohnen und mit vielen modernen Systemen der Verteidigung und vor allem mit verlässlichen und planbaren Aufträgen, die wann immer möglich an europäische Hersteller gehen sollten, meine Damen und Herren.
Die Aussetzung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben ist also nah, wenn der Bundesrat zustimmt. Und noch eine weitere Bremse hat die Einigung offenbar gelöst. Nun soll zügig ein 3-Milliarden-Paket zur Unterstützung der Ukraine auf den Weg gebracht werden. Das war, wir haben darüber ja berichtet, vom Kanzleramt blockiert worden, weil die Finanzierung aus Sicht von Olaf Scholz unklar war. Artilleriemunition und Granaten, so hat es jetzt Regierungssprecher Steffen Hebestreit gesagt, könnten sich bereits in den nächsten Wochen in der Ukraine befinden. Anderes dauert etwas länger, etwa die Lieferung von Flugabwehrsystemen vom Typ Iris-T und Patriot. Da muss nun erstmal überhaupt der Auftrag an die Industrie ergehen.
Kai, auch die EU folgt ja sozusagen dem deutschen Vorbild und bemüht sich ja in Sachen Verteidigung Dinge auf den Weg zu bringen, und zwar ziemlich schnell, die so bis vor wenigen Tagen eigentlich komplett unmöglich schienen. Aber was die Unterstützung der Ukraine angeht, gibt es jetzt doch wohl Abstimmungsschwierigkeiten.
Ja, genau. Auf dem Tisch der EU-Außenministerinnen und Minister lag am Montag ja ein Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, die in diesem Jahr 40 Milliarden Euro für die Ukraine insgesamt aufbringen will. Unter anderem sollen damit 2 Millionen Artilleriegeschosse finanziert werden. Das alles soll freiwillig passieren, damit Länder wie Ungarn nicht alles blockieren können. Aber so ganz willig sind auch einige andere noch nicht. Italien, Spanien, Frankreich haben Bedenken geäußert. Also da wird noch weiter geredet werden müssen. Vielleicht ganz passend, dass für diesen Donnerstag ja ein Gipfeltreffen auf EU-Ebene geplant ist. Thema die Ukraine-Hilfen. Das ist natürlich auch der Versuch für die USA einzuspringen, je nachdem, ob die Hilfe von dort für die Ukraine weitergeht oder nicht. Zweites großes Thema, genau wie auf deutscher, auch auf europäischer Ebene. Wie kann man sich gegen eine russische Bedrohung wappnen? Auch in dem Fall, dass die USA ihren Schutzschirm wegziehen. Wie nötig das ist, das scheint zum einen die Tatsache zu unterstreichen, dass Europa bei den Verhandlungen Trumps mit Putin erstmal zum Zuschauen sozusagen verdammt ist. Und zweitens noch ein aktuelles Beispiel. Wir haben im vergangenen Jahr ja auch berichtet über einen Brandanschlag auf ein IKEA-Möbelhaus in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Diesen Anschlag schreibt die Staatsanwaltschaft dort eindeutig dem russischen Militärgeheimdienst zu, nachdem sie den Fall eingehend geprüft hatte. Von einem, Zitat, Terrorakt mit ernsthaften Konsequenzen spricht die Staatsanwaltschaft. Ziehen sich die USA zunehmend zurück, dürfte die Versuchung noch größer werden für Moskau, Europa mit hybrider Kriegführung zu testen. Passend zu diesem Thema hatte ich in den letzten Tagen ein anderes NDR-Info-Podcast-Team hier bei mir in Dakar zu Gast, nämlich Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine Frau Jiffa Bourguignon von Amerika, wir müssen reden. Und als die mich für ihren Podcast zu Russland und der Ukraine befragten, habe ich die Gelegenheit gleich mal genutzt und eine Rückfrage gestellt an die beiden, nämlich die, ob die USA eigentlich nochmal wieder zurückkehren könnten ins europäische Lager oder ob das Schicksal der transatlantischen Freundschaft besiegelt ist. Beide haben mir geantwortet und haben nochmal daran erinnert, dass Joe Biden, als er nach der ersten Trump-Amtszeit Präsident wurde, sagte, America is back, also Amerika ist zurück, und dass genau das jetzt aber schwierig werden würde, zu diesem Zustand nochmal zurückzukehren.
Aber egal, welcher Tag Trump aufwacht und entscheidet das oder das Gegenteil, es war schon in die Obama-Jahren, dass er hat gesagt, Europa muss mehr bezahlen für eigene Sicherheit. Er hat auch diese Pivot to Asia angefangen, das ist nicht Neues. Also Europa, glaube ich, egal was Trump tut heute oder morgen oder nächste Woche und egal wer gewählt wird in 3,5 Jahre, die müssen tatsächlich mehr Verantwortung nehmen und vielleicht leider, obwohl hoffentlich wir würden eine gute transatlantische Beziehung haben in der Zukunft, die können sich nicht auf diese Beziehung so verlassen.
Verdammt. Und ich glaube, tatsächlich hilft es auch Europa, sage ich schon seit längerem, diese Eigenständigkeit, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, hilft uns auch, dass wir nicht jedes Mal wie ein Kaninchen auf die Schlange starren vor jeder US-Wahl in der Hoffnung, hoffentlich geht das für uns irgendwie gut aus.
Und damit sich ein wenig unabhängiger zu machen, so zumindest mein Eindruck, haben die Europäer ja nun zumindest mal begonnen. Die Folge, in der sich Streitkräfte und Strategien mit Amerika, wir müssen reden, begegnen, findet ihr, finden Sie, genau wie diese Folge von Streitkräfte und Strategien, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Damit sind wir jetzt ja bei den USA, Kai, also logisch bei Donald Trump und bei seinem geplanten Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin, was für uns von dem reinen Timing her jetzt nicht so ganz einfach ist, weil wir eben vor Beginn dieses Gespräches aufzeichnen.
Genau, deshalb können wir natürlich Ergebnisse dieses Telefonats hier noch nicht drin haben in dieser Sendung. Aber wir haben uns fest vorgenommen, Carsten, sollte es wirklich zu einer Feuerpause kommen, machen wir dazu natürlich sofort eine Sonderausgabe. Lass mich deshalb nur sagen, dass bei nicht wenigen, gerade auch Europäern, die leise Befürchtung vorherrschte, dass Trump so sehr einen Deal wollen würde, von dem er ja einst mal behauptet hat, das werde alles ziemlich easy werden und gar kein Problem, und die Ukraine weniger als Verbündeten, als vielmehr als Verhandlungsmasse betrachtet, dass Trump Putin alles Mögliche zu geben bereit sein würde. Und einige der möglichen Druckmittel bzw. Daumenschrauben hatte der selbsternannte Dealmaker Trump ja bereits vorab über Bord geworfen, also die mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und so weiter. Und da Putin ja nicht erkennen ließ, wir haben ja in unserer letzten Folge auch darüber berichtet, dass er auch nur einen Millimeter von seinen Maximalforderungen abrücken würde, war der Optimismus nicht so stark ausgeprägt, dass selbst wenn es zu einer Feuerpause käme, diese auch wirklich halten würde. Trump selbst aber gab sich vor diesem Gespräch, vor diesem Telefonat durchaus zuversichtlich.
Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg zu einem Ende bringen können. Vielleicht können wir, vielleicht nicht, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Chance.
Als er das sagte, man hört das Geräusch im Hintergrund, befand sich Trump an Bord der Air Force One auf dem Flug von Florida nach Washington. Und er lehnt dabei im Türrahmen zu genau dem Bereich, wo die Reporter, also hinten im Flieger, sitzen. Und nun ist natürlich die Frage, wer macht welche Zugeständnisse von ukrainischer und russischer Seite?
Wir werden über Land sprechen, wir werden über Powerplätze sprechen. Aber ich denke, wir haben viel davon bereits diskutiert. Very much by both sides, dividing up certain assets.
Wir werden über Land, wir werden über Kraftwerke reden. Man habe mit beiden Seiten, Russland und der Ukraine, bereits über die Aufteilung bestimmter Besitztümer, so die Worte Trumps, gesprochen. Also er geht da nicht ins Detail, aber redet doch einigermaßen freimütig darüber, worüber man mit der Ukraine und der russischen Seite bereits verhandelt hat. Und seine Sprecherin legte in Sachen Zuversicht nochmal nach vor dem Telefonat. Sie wählte ein Bild aus der Welt des Sports, das jeder Amerikaner gut versteht, aus der Welt des Footballs, nämlich der Ball liege an der 10-Yard-Linie in Richtung Frieden, hat sie gesagt, also nicht mehr weit entfernt von der Zielzone, was eine Verhandlungslösung angehe.
Wobei in der Ukraine ja von Frieden im Moment nichts zu spüren ist, gucken wir doch mal aktuell auf die militärische Lage, Kai. Die ist ja durchaus ausschlaggebend dafür, ob es denn am Ende überhaupt eine Chance gibt für einen nachhaltigen Frieden.
Ja, dieser militärischen Lage ist es geschuldet, dass auch so mancher Militärexperte ja zweifelt, ob Russland aus seiner Position der Stärke heraus wirklich Interesse an einer nachhaltigen Verhandlungslösung haben kann. Mittlerweile ist der russischen Armee ja weitgehend gelungen, die Taschen, die ukrainische Truppen in der Region Kursk noch halten, erheblich zusammenschrumpfen zu lassen. Aber auch nach über 7 Monaten wehrt sich die Ukraine nach eigenen Angaben hier weiter, und der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov trat beim Trump-nahen Sender Fox News auch Berichten entgegen, die Ukrainer seien eingekesselt in der Region Kursk.
And we are keeping a significant number of kilometers of the enemy territory under control. At this stage, no unit of the defense forces is encircled, and statements about the thousands of Ukrainian servicemen that are encircled are not correct.
Man halte noch eine bedeutende Zahl an Kilometern russischen Territoriums, sagt der Verteidigungsminister, und berichte, tausende ukrainische Soldaten seien eingekreist, sind nicht korrekt. Diese Botschaft dürfte Umerov auch an den US-Präsidenten Trump direkt gerichtet haben, denn der hatte ja auf Truth Social genau das behauptet und damit nicht zum ersten Mal übrigens 1:1 Kreml-Propaganda wiedergegeben. Und er hatte sogar das Märchen verbreitet, er habe Russland dazu angehalten, die eingekesselten Ukrainer zu verschonen, woraufhin sich die russischen Truppen auch zurückgehalten hätten. Klar ist bei all dem auch, Carsten, die Kursk-Überraschungsoperation der Ukraine, gestartet im August, scheint sich nun ihrem Ende zuzuneigen und das überfallene Land muss in fast sämtlichen Himmelsrichtungen Acht geben. Im Norden zum Beispiel muss die Ukraine aufpassen, dass die russische Armee nicht einen tiefen Vorstoß in die Region Sumy probiert. Im Osten, in den Regionen Toretsk und Pokrovsk im Donbass, wehrt sich die Ukraine seit Monaten gegen das langsame Vorrücken der russischen Armee. Aber auch im Süden, im Oblast Saporischschja, meldet Russland, wenn auch kleinere Gebietsgewinne.
Und dann, Kai, zum Schluss noch mal ein Blick Richtung Nahost. Da reden wir auch über eine Meldung, die mit der Ukraine unmittelbar erstmal nichts zu tun zu haben scheint. Aber indirekt hat sie es dann vielleicht doch. Die Meldung nämlich, dass die USA erstmals seit dem Amtsantritt von Donald Trump Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen bombardierten.
Ja, und das ist insofern, finde ich, interessant, als Trump damit ja einen der wichtigsten Putin-Verbündeten, nämlich den Iran, in die Schranken zu weisen sucht. Der Iran gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Houthi und beliefert ja auch Russland gleichzeitig mit Drohnen und Raketen, die Putin für seinen Krieg gegen die Ukraine benötigt. Also, wir sortieren das nochmal. Erst kam der US-Angriff gegen die Houthis, die daraufhin kundtaten, sie hätten aus Vergeltung Raketen und Drohnen auf den US-Flugzeugträger USS Harry Truman im nördlichen Roten Meer abgefeuert, woraufhin Trump auf seiner Plattform Truth Social drohte, er werde für jede weitere Aktion der Houthis direkt den Iran verantwortlich machen. Und die Konsequenzen, wenn das weitergehe, würden schrecklich sein. Das ist natürlich der Versuch, die Angriffe der Miliz im Jemen auf die wichtige Handelsroute Rotes Meer einzudämmen. Gleichzeitig bringt Trump sich natürlich aber auch selbst in Zugzwang, sollte das trotzdem weitergehen. Und wir wissen aus seiner ersten Amtszeit, dass er eine direkte Auseinandersetzung mit dem Iran eigentlich stets vermieden hatte. Nun aber hat Irans Außenminister verkündet, die Houthis befänden sich im Krieg mit den USA. Die Angriffe würden nicht aufhören. Das ist eine Geschichte mit sehr hohem Eskalationspotenzial. Wir werden das weiter beobachten. Und sehr eng damit zusammenhängt natürlich der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. 2 Monate lang hat die vereinbarte Waffenruhe zwischen den beiden gehalten. Jetzt hat Israel erstmals wieder massive Luftangriffe im Gazastreifen geflogen, nachdem Verhandlungen über eine zweite Phase dieser Feuerpause ganz offensichtlich gescheitert waren. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass dieser Verhandlungsprozess endgültig scheitert. Auf jeden Fall wird uns die Lage dort sicher in einer der kommenden Folgen nochmal ausführlich beschäftigen.
Dankeschön, Kai. Und damit sind wir beim Schwerpunkt dieses Podcasts. Es geht um den Zivilschutz hier in Deutschland. Also wie die Bevölkerung unter anderem im Kriegsfall geschützt werden kann, wie sie sich selber schützen kann. Dazu hat Julia Weigelt recherchiert. Und Julia, du hast hier bei Streitkräfte und Strategien ja schon mal was gesagt zu dem Thema. Jetzt also sozusagen Zivilschutz, zweiter Teil. Und du hast das in der Redaktion so erzählt, dass du eigentlich gar nicht geplant hattest, wieder was zu dem Thema zu machen, aber dass dieses Thema dann dich irgendwie gefunden hat.
Ja, das war wirklich so. Also ich war auf so einer Zivilschutzkonferenz, die ging über mehrere Tage. Und da waren eben einerseits Fachleute da und dann auch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ja? Und dann gab es halt so Gespräche beim Frühstück, beim Mittagessen. Und da habe ich dann mehrfach gehört von mehreren Menschen, die sich auch super für dieses Thema interessieren.
Aber die haben offenbar ja so großes Interesse sogar, dass sie zu einer Konferenz gehen. Das ist eigentlich schon mal ganz toll.
Ja, also die, was du sagst, ne, die interessieren sich, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht auf der Konferenz gewesen. Mhm. Und zwar so sehr, dass sie sich dann auch sogar im Zivilschutz engagieren wollten. Und dann haben die aber unabhängig voneinander gesagt, so wie das jetzt organisiert ist in Deutschland, das passt für sie nicht. Und deswegen haben sie es gelassen.
Also weil Strukturen zum Beispiel in ja, was verschiedenen Organisationen überhaupt nicht zueinander passen und auch nicht zu den Leuten.
Ja, so war das, wegen verschiedener Strukturen. Und ich bin halt deswegen auch nochmal so stutzig geworden, weil es mir halt Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen so zu mir gesagt haben. Also sowohl eine jüngere Frau als auch ein älterer Mann kurz vor der Pension. Und da habe ich dann halt mal genauer hingeschaut und habe einerseits ja ein paar erschreckende Entdeckungen gemacht. Und andererseits gibt es am Ende aber auch wieder, das kann ich dir jetzt schon mal versprechen, Carsten, auch wieder Hinweise auf ganz konkrete Sachen, die dann zur Verbesserung beitragen könnten.
Das klingt natürlich gut. Aber bevor du jetzt von den beiden Menschen erzählst, die du getroffen hast, vielleicht nochmal so, um die Basis klar zu machen, zu definieren. Was ist eigentlich Zivilschutz? Was ist der Unterschied zu Katastrophen und Bevölkerungsschutz?
Ja, also Bevölkerungsschutz, das ist so ein Sammelbegriff. Und da steckt drin einerseits Katastrophenschutz und andererseits Zivilschutz. Erstmal zum Katastrophenschutz. Damit ist gemeint sowas wie Schutz vor Fluten. Einsatzkräfte kommen zum Beispiel zu Zugunglücken oder größeren Stromausfällen. Und für Katastrophenschutz sind die Bundesländer zuständig und das gilt für den Frieden. Und der zweite Punkt ist dann Zivilschutz. Dafür ist der Bund zuständig und das gilt für den Kriegsfall.
Der ja nicht Kriegsfall heißt, sondern, soweit ich weiß, Spannungs- und Verteidigungsfall.
Ja, also das ist die offizielle Bezeichnung dafür. Und gleichzeitig kommen jetzt gleich noch so ein paar Aspekte und deswegen finde ich es ganz hilfreich, wenn man es mal so ein bisschen zusammenfasst. Also Zivilschutz, was zählt dann alles dazu? Das sind nicht militärische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, also auch ihrer Wohn- und Arbeitsstätten, auch zum Schutz anderer lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen und auch zum Schutz von Kulturgut.
Und was für Organisationen gibt es, die im Zivilschutzfall ganz konkret helfen?
Ja, unterm Strich, das ist jetzt wieder interessant, so im Großen und Ganzen sind das dieselben Einsatzorganisationen wie auch beim Katastrophenschutz. Es gibt in Deutschland keine Doppelstrukturen, deswegen haben wir auch diesen Sammelbegriff Bevölkerungsschutz. Und um sie jetzt mal konkret zu nennen, zu diesen Einsatzorganisationen gehören dann die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz und dann auch noch die Johanniter, der Malteser Hilfsdienst und fürs Wasser dann die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Und du hast jetzt bei der Konferenz viele getroffen, aber eben auch diese beiden Menschen, die gesagt haben, ich hatte Interesse am Engagement im Zivilschutz und trotzdem sind die da nicht angekommen.
Ja, so war das. Hm. Und ich erzähle jetzt mal ein bisschen was über die. Also der erste, das ist Helmut Großkurt, der ist über 60, Physiker, hat die letzten 20 Jahre Beratung gemacht für Energie- und Klimapolitik. Und er hat mir erzählt, er überlegt jetzt halt, wie er zum Ende seines Berufslebens eben nochmal was Sinnvolles beitragen kann für die Gesellschaft. Er hat früher auch eine Ausbildung zum Reserveoffizier durchlaufen bei der Bundeswehr und jetzt wollte er halt mal eine zivile Organisation unterstützen, weil er auch weiß, so in Sachen Zivilschutz, wie empfindlich unsere Energieinfrastruktur ist und wie abhängig wir davon sind.
Das klingt ja erstmal nach der perfekten Kombination für den Zivilschutz. Also ja. Militärisches Vorwissen, vielleicht schon ein bisschen älter, aber zumindest mal da, dann ziemlich viel Wissen, was Strom, Energie angeht, plus Führungserfahrung in Beratungstätigkeit.
Ja, also eine super Person, ne? Würde ich zustimmen. Und er hat jetzt mir erzählt, er hat es jetzt erstmal beim THW versucht, also beim Technischen Hilfswerk, hat sich da erstmal in die Regularien eingelesen, wie man dann erst ausgebildet wird. Ja, und dann?
Letztlich führt das dann dazu, dass man eben eingeplant wird und dann gesagt wurde, ja, man muss dann auch 24/7 bereit sein, sofort immer alles stehen und liegen zu lassen. Und im Übrigen darf man auch nur 6 Wochen Urlaub im Jahr haben, wo man sich eben komplett abmeldet und muss ansonsten immer verfügbar sein. Meine Bereitschaft ist auf jeden Fall, mich ausbilden zu lassen, auch in regelmäßigen Abständen an Übungen teilzunehmen. Und wenn es dann eben den Bedarf gibt, weil es eine größere Katastrophe gibt, mich dort auch über einen längeren Zeitraum einzubringen. Aber dann jeden zweiten Samstag irgendwo sein zu müssen, um an regelmäßigen Übungen teilzunehmen oder mich abmelden zu müssen, wenn ich jetzt eine längere Auslandsreise machen will, das sind nicht die Dinge, die mir unbedingt vorschweben.
Ja, Großkurt hat sich dann noch das Deutsche Rote Kreuz angeschaut, hat er mir erzählt. Da hätte er aber nichts zum Thema Zivilschutz gefunden. Er hat dann noch versucht, irgendwie einen ersten Hilfekurs zu finden, der für ihn dann passend ist. Der wurde dann wochenlang nicht angeboten. Und dann hat er noch eine Sache versucht.
Auf der Tagung, die ich kürzlich besucht habe, habe ich mit einer Mitarbeiterin einer Kreisverwaltung gesprochen, die dann geschildert hat, welche Aufgaben sie hat, was ihr aber auch an Wissen fehlt, beispielsweise über Zusammenhänge im Stromnetz und wo sie Unterstützung brauchen könnten. Habe dann in meinem eigenen Kreis angefangen zu recherchieren, ob es da vielleicht eine ähnliche Person gibt und habe dann aber die Ansprechpartnerin gefunden, die im Wesentlichen für Waffenrecht und Ähnliches zuständig ist und wo eigentlich klar war, eine richtige Struktur gibt es für das Thema da eigentlich nicht.
Das klingt jetzt aber doch einigermaßen frustrierend, Julia. Ne? Und was hat die junge Frau erzählt, also die zweite Person, die du außerdem interviewt hast?
Ja, das ist Leonie Müller. Sie ist 32 Jahre alt, Kommunikationswissenschaftlerin, gibt Trainings und Coachings in Unternehmen, kennt sich also auch so mit dem Thema Psychologie aus. Und sie wohnt und arbeitet in einem ausgebauten Campermobil, ist also immer in Deutschland unterwegs.
Ich habe einige Bekannte, die bei Hilfsorganisationen, bei Maltesern zum Beispiel tätig sind und habe dann mal recherchiert, was es da für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren, auch schon Wissen, Kompetenzen zu erlangen, die man dann im Krisenfall einbringen kann. Und habe mir schon gedacht, dass natürlich durch meinen nomadischen Lebensstil das ein bisschen schwieriger wird, da eine Möglichkeit zu finden, mich zu engagieren, weil ich eben keinerlei Regelmäßigkeit in meinen Standorten habe. Also beim Technischen Hilfswerk ist das zum Beispiel so, dass man dann nur 6 Wochen im Jahr sich abmelden darf.
Ja, das ist wieder diese Urlaubssache, ne? Guck mal, ich habe dir hier so einen Auszug mal mitgebracht. Das ist eine Kopie von der Homepage des THW Hamburg. Willst du mal vorlesen?
Ja, kann ich machen. Da steht: Pro Kalenderjahr stehen Ihnen 6 Wochen Erholungsurlaub zu. Der Urlaub ist jedoch nicht auf das Folgejahr übertragbar und soll in höchstens 2 Abschnitten im Jahr genommen werden. Er ist spätestens 2 Wochen vor Urlaubsantritt schriftlich beim Ortsbeauftragten einzureichen.
Ja, Carsten, wäre das was für dich? Du bist jetzt ja auch kurz vor deiner Pensionierung, so wie Helmut Großkurt. Wärst du da dabei?
Ja, ich bin wirklich kurz davor und habe im Prinzip genau wie er auch den Gedanken natürlich gehabt, zumal ich ja auch mal beim Bund war. Aber ja, ich bin total bei ihm. Pensionierung und Rente heißt ja, jetzt geht erstmal ein bisschen Freiheit los. Und sich dann gleich wieder so zu binden, das wäre auch für mich ganz ehrlich mal einfach nix. Jetzt haben wir also das Ding, offenbar mangelnde Flexibilität als Hinderungsgrund würde für ihn gelten, für mich auch für viele andere. Was sagt denn die andere Seite dazu? Also zum Beispiel das Technische Hilfswerk.
Ich habe die Frage mal weitergegeben an Fritz Helge Voss. Er ist beim THW Beauftragter für Zivilschutz. Und ich muss sagen, seine Aussage hat mich dann doch ziemlich überrascht.
Eine solche starre Regelung, die ist mir jetzt tatsächlich so nicht bekannt, würde jetzt dem Grundgedanken widersprechen, dass man sich bei uns engagiert und dass man sich auch tatsächlich jederzeit engagieren kann. Wir sind hier in einem Spannungsverhältnis, was man immer kennt. Wir haben einerseits den Wunsch nach Flexibilität und wir haben andererseits die Notwendigkeit, dass der Dienstbetrieb ordentlich abläuft. Aber eine solch starre Handhabung, wie hier skizziert, wie gesagt, wenn sie überhaupt, wenn es richtig verstanden wurde, hielt ich nicht für richtig. Im Gegenteil.
Ich habe ihm dann mal die THW-Vorschriften vorgelesen, die du eben auch gelesen hast und auch von den beiden Interessierten erzählt, für die das eben dieses Ausschlusskriterium schon mal ist. Und da hat er gesagt:
Tatsächlich habe ich Schwierigkeiten dieser Art, wie sie skizzieren, bisher noch nicht gehört. Das Thema Urlaub ist das erste Mal, dass ich das jetzt so höre, dass auch Menschen genau deswegen nicht kommen.
Das finde ich jetzt aber doch einigermaßen, sagen wir mal, interessant, dass der Leiter der Zivilschutzabteilung die Regeln seiner eigenen Organisation nicht kennt und dass er vor allem auch nicht weiß, was das für ein Problem sein kann. Hast du, Julia, eine Erklärung dafür, warum dir die beiden Befragten das aber ganz klar, gleichlautend als klaren Grund genannt haben und das bei Voss dieses Thema irgendwie überhaupt nicht auf dem Radar ist?
Ja, ist total spannend, ne? Also mir ist da als möglicher Grund eingefallen, eine von vielen kognitiven Verzerrungen, die Menschen so haben. Auf Englisch heißt das Bias. Und das sind so eine Art Softwareprogramme im Gehirn, die so automatisch anspringen, wenn zum Beispiel zu viel oder zu wenig Informationen da ist. Und hier könnte am Werk sein der sogenannte Survivorship Bias, also die Überlebendenverzerrung. Und die geht so, dass eben erfolgreiche, also überlebende Personen eine größere Chance haben, in einer Statistik erfasst zu werden als nicht erfolgreiche. Also wenn wir das jetzt mal auf den THW-Fall runterbrechen, und das gilt jetzt ja nicht nur für das THW, sondern eben für alle Zivilschutzorganisationen. Wenn jetzt Beispiel THW Voss vor allem mit seinen eigenen Mitgliedern spricht, die sind ja trotz dieser Urlaubsregelung da. Also das sind sozusagen die Überlebenden. Und wenn er jetzt die Gründe für das Fernbleiben von Menschen rausfinden will, dann darf er eben auch mal häufiger mit Leuten sprechen, die gar nicht erst im THW sind.
Möglicherweise kommt ihm das Ganze aber ja auch nicht so dringend vor. Das hat ja was mit so einem Stellenplan zu tun. Auch beim THW wird es das geben. Die wissen, wie viele Leute brauchen wir, wie viel haben wir. Wie ist das da? Wie sieht die Stellenbesetzung aus?
Ja, also das THW hat 88.000 ehrenamtliche Mitglieder. Davon sind 40.000 Einsatzkräfte, also die dann tatsächlich auch zu Zug und Glücken ausrücken können oder so. Und diese 40.000, rund 40.000, diese Stellen sind alle besetzt, hat mir Voss erzählt. In Städten ist es sogar so, dass es teilweise eine Warteliste gibt. Auf dem Land ist der Andrang allerdings weniger groß. Und Voss hat mir jetzt aber gesagt, er wünscht sich, dass es auch sowas wie eine Zweitbesetzung gäbe, weil ein Problem im Bevölkerungsschutz ist zum Beispiel, dass Menschen teilweise sich bei der Feuerwehr angemeldet haben und beim THW und dann sind sie eventuell sogar noch an der Kreisverwaltung und dann wird es eben im Ernstfall doch eben eng.
Das heißt, weil die Leute auf mehreren Stellen sozusagen sitzen, aber ja nur an einer aktiv werden können.
Ja, genau. Und das ist eben einer der Gründe, warum Voss eben mehr Menschen ansprechen will. Und da will er vermehrt setzen, auch auf neue Ausbildungsmethoden, zum Beispiel hybride Methoden, dass also Teile der Ausbildung mit Videoschulungen dann zu Hause zum Beispiel abgehalten werden können. Das gibt dann schon mal weniger Fahrzeiten.
Könnte ja vielleicht auch ganz interessant sein, vor allem für Frauen, denke ich mal, weil die ja doch immer noch mehr Fürsorgearbeit übernehmen als wir Männer.
Ja, also das Thema Frauenarbeit unter den Ehrenamtlichen erhöhen, das ist auch ein wichtiges Ziel von Voss, hat er mir erzählt. Momentan liegt der Anteil so bei rund 14%. Er hat auch schon eine Maßnahme an den Start gebracht, und zwar beim Landesverband Bayern gibt es jetzt eine Helferinnenbeauftragte, die soll eben ganz gezielt rausfinden, was Frauen abschrecken könnte. Und eine Sache weiß Voss schon, da geht es um das Thema Kinderbetreuung während der Ausbildung, aber auch während möglicher Einsätze.
Denn klar ist, niemand wird in den Einsatz gehen, wenn er oder sie nicht davon ausgehen kann, dass die Familie zu Hause sicher ist. Und das sind solche Ansätze, die wir jetzt ganz bewusst auch unter der neuen Sicherheitslage auch mitdenken.
Und da geht es dann eben darum, dass Kinder und auch andere zu pflegende Angehörige, ja vielleicht auch Ältere, dann mitgebracht werden können in die jeweilige THW-Unterkunft. Und Voss hat dann mal so einen Plan gemacht, was denn dafür zum Beispiel alles an Ausstattung nötig wäre. Und diesen Plan, den will er eben in den kommenden Monaten THW-weit verteilen. Und Voss hat mir erzählt, das fand ich auch nochmal ganz spannend, er hatte auch einen ganz persönlichen Antrieb.
Ich habe zwei Töchter, 19, 20, die mir auch regelmäßig meine Themen und die Dinge und die Perspektiven, die ich nicht aus ihrer Sicht nicht richtig sehe, dann tatsächlich auch sehr deutlich machen. Was auch gut ist. Ich hatte ja das Beispiel genannt. Es gibt eine Diskussion, kann ich Menstruationsartikel kaufen, weil das steht nicht in unserem Buchungsplan. Also diese Diskussion gibt es. Das will ich auch nicht verhehlen. Ich kann da meine Position entgegensetzen und sagen, das darf kein Grund sein, da muss man Wege finden. Jetzt bin ich wieder bei der flexiblen Einsatzorganisation und natürlich sorgen wir für alle unsere Einsatzkräfte.
Also ich lerne, die Pläne sind im Prinzip gemacht, sollen in den nächsten Monaten verteilt werden. Da muss man mal gucken, wann, ja ich denke mal, er redet so von Tamponboxen für die THW-Toiletten, wann die denn tatsächlich auch mal da sind. Hast du denn auch schon Zahlen gefunden, wie viele Menschen sich insgesamt eigentlich ehrenamtlich im Zivil- und im Katastrophenschutz in Deutschland engagieren, nicht nur beim THW?
Ja, da habe ich eine Zahl gefunden, und zwar beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und die sagen, das sind 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit, also schon ein paar. Und ich habe noch eine andere interessante Studie gefunden von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt. Das ist eine Studie über das gesamte ehrenamtliche Engagement in Deutschland, also auch über den Bevölkerungsschutz hinaus. Und was ich da besonders spannend fand, war, die sagen, dass das informelle Engagement sehr stark zunimmt.
Habe ich auch schon gehört, hier bei mir im Kreis Stade, in dem ich in so einem Projekt auch dabei bin, da ging es um dieses neue informelle Ehrenamt. Also ich verstehe das so, da machst du mit, aber du bindest dich nicht so eng dran. Du bist also nicht notwendigerweise im Verein und hast auch keinen Mitgliedsantrag gestellt.
Genau, so ist das. Also entweder man ist so angedockt an Vereinsstrukturen oder vielleicht auch hat gar keine Vereinsstruktur im Hintergrund. Und demnach haben sich diese Zahlen von 1999 bis 2019 auf 5 Millionen Engagierte mehr als verdoppelt, die sich also ohne Vereinsstrukturen für die Gemeinschaft engagieren.
Finde ich interessant. Das heißt, passt ja irgendwie auch so ein bisschen zum Zeitgeist. Die Leute wollen da einfach flexibler sein, bleiben.
Ja, ja.
Was bedeutet das für den Zivilschutz?
Ja, das heißt, dass Organisationen und im Übrigen auch staatliche Stellen einfach flexiblere Angebote machen dürfen. Ja? Und um zumindest in einen losen Kontakt mit diesen Interessierten zu kommen. Und wir haben ja gehört von unseren beiden Protagonistinnen und Protagonisten, die ich interviewt habe, was die für tolle Skills haben, ja? Wie wichtig die sind für den Zivilschutz. Und wie wichtig diese Freiwilligen, ich sag mal, auch ohne unterschriebenen Mitgliedsantrag sind, das zeigt auch ein Blick auf den Zivilschutz in der Ukraine. Ich habe nämlich mal gesprochen mit Oleksandra Keudel. Sie ist Demokratieforscherin an der Kiew School of Economics. Und sie hat mir erzählt, nach den Maidan-Protesten 2013-14, da habe sich in der Ukraine so eine zivilgesellschaftliche Bewegung stark entwickelt und organisiert und eben hauptsächlich über solche informellen Netzwerke. Und sie sagt, sie hat in ihrer Forschung da sehr viele solcher Beispiele gesehen.
In einer Stadt in der Nähe von Westgrenze der Ukraine, die Stadt heißt Novowolinsk, haben sich verschiedene Freiwillige, die Projektmanagement-Erfahrung haben, zusammengetan, um dann die Konvois mit humanitärer Unterstützung vom Westen in die Ostukraine zu bringen. Und die ganze Logistik und die ganze Koordination haben solche Freiwillige gemacht, die auch mit der lokalen Selbstverwaltung in dieser Stadt zusammengearbeitet haben. Das sind so größere Beispiele und es gibt auch kleinere Beispiele, wie in, das ist ein anderer Ort, dort haben sich Taxifahrer zusammengetan, um Ältere und Senioren, Seniorinnen zu unterstützen. Aber solche Beispiele gibt es bis heute, zum Beispiel in Kharkiv. Es gibt viele Freiwillige, die ganz systematisch die Menschen, die für sich selbst nicht sorgen können, dann mit Essen, mit Medikamenten unterstützen.
Das klingt erstmal richtig gut. Julia, ich frage mich nur, wie läuft, das ist ja Kriegsgebiet, wie läuft da die Kommunikation ab? Das ist ja selbst bei uns in Deutschland immer wieder Thema.
Absolut, habe ich sie auch gefragt. Und Keudel sagt, das läuft über private Smartphones, ja, und dann über WhatsApp oder andere soziale Netzwerke. Und diese Kontakte, die hätten die Menschen ab 2014 eben gezielt geknüpft, untereinander, aber eben auch, und das ist jetzt nochmal das Wichtige, zu den Mitarbeitenden staatlicher Behörden. Hier nochmal ein Beispiel dafür.
Und das ist zum Beispiel das Erste, was Russland macht, ist Mobilfunk abzuschneiden. Dann Energie. Und wie können zum Beispiel Privataktoren die Energieversorgung ermöglichen? In der Ukraine musste die Stadt Slavutich, die russischen Soldaten standen schon vor dem Staat und wurde umringelt. Aber sie hatten einen Zusammenschluss von Business People, die ein so Energiekonsortium gemacht hatten mit Solarpanelen. Und sie haben dann vereinbart, dass sie die Energie dann so schicken, dass der Bürgermeister immer Energie hat, um seine Nachrichten an den Leuten zu schicken durch Internet und durch seine Facebook-Page.
Tja, das klingt nach einem ziemlich wichtigen und auch ziemlich hilfreichen Projekt.
Ja, würde ich auch so sagen. Und eben ohne große Organisationsstrukturen dann im Hintergrund. Und das ist auch etwas, was Deutschland von der Ukraine lernen kann, sagt Keudel. So mit Blick auf Deutschland, sagt sie nämlich.
Es gibt tatsächlich Angst, etwas informell zu einbringen oder zur Lösung beizutragen, weil besonders wenn man keine bestätigte Expertise darüber hat. Aber das finde ich schon ein bisschen limitierend, weil dann können wir auf dieses große Potenzial, was wir in unserer Forschung nennen, so contextual knowledge, kontextuelle Kenntnisse, können wir gar nicht eingehen. Man sieht, dass auch die Menschen, die nicht nur zu schützen sind, was auch wichtig ist, und das ist Aufgabe des Staates, sondern dass sie auch Partner in Krise sein können.
Das ist ein interessanter Gedanke, also Zivilbevölkerung nicht nur zu sehen als Schutzbedürftige, sondern eben auch als wichtige Partner. Aber dafür müssen sie doch am Zivilschutz Interesse haben.
Ja, genau. Also man muss manche Menschen vielleicht auch noch interessieren dafür oder eben so Barrieren abbauen. Und rauszufinden, was Menschen davon abhalten könnte, habe ich nochmal gesprochen mit Gesine Hofinger. Sie ist Professorin für Psychologie im Bevölkerungsschutz an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften Berlin.
Wenn man sich so die Hemmnisse anschaut für Engagement, dann ist es natürlich Zeit, also sprich Vereinbarkeit mit vor allem Beruf, teilweise auch Familie. Die Forderungen an Mobilität und Flexibilität, die die Berufswelt häufig mit sich bringt. Dann aber auch so was Banales wie ein Informationsdefizit, also scheinbar banal. Menschen wissen gar nicht, dass und wo sie sich engagieren können. Und dann auch etwas, was strukturell zu beobachten ist. Im Bevölkerungsschutz haben wir relativ homogene Strukturen. Sehr viele Männer, noch nicht sehr viele Menschen aus migrantischen Communities. Und das mag Menschen auch hindern, dass sie sich dort nicht sofort zu Hause fühlen, sich nicht gut aufgehoben fühlen, nicht verstanden fühlen.
Also da sind wir wieder beim Thema Tampons bestellen beim THW und unter anderem. Ja? Und Hofinger hat auch noch eine andere Anregung.
Was ich persönlich spannend finde, sind Möglichkeiten für Menschen, die nicht eine komplette Feuerwehrausbildung machen können. Wenn man zum Beispiel Interesse hat, Feuerwehren zu helfen, aber man ist körperlich nicht geeignet oder findet das auch alles viel zu gefährlich oder wie auch immer, aber man kann ganz hervorragend Bürotätigkeiten machen oder man kann ganz hervorragend, ich sag mal, Schläuche waschen und flicken. Dann kann es Tätigkeiten geben, die eben da ausgelagert werden, sodass die ausgebildeten Einsatzkräfte die auch nicht machen müssen. Und ich halte das für eine sehr gute Idee, niedrigschwellige Angebote zu machen. Bei dem einen oder der anderen mag das dann auch nachher in ein längerfristiges Engagement gehen oder eine tiefere Ausbildung.
Julia, sind denn die Lage und auch diese ganzen Anregungen, die ja total logisch klingen, schon angekommen bei der Bundesregierung zum Beispiel?
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass da viel angekommen ist. Also es gibt zum Beispiel eine Resilienzstrategie der Bundesregierung, die ist von 2022 und da wird die Lage so beschrieben, dass es langfristig wohl einen Rückgang der verfügbaren ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu erwarten gibt, gleichzeitig aber steigende professionelle Anforderungen. Und da sagen die Autorinnen und Autoren auch, wie wichtig es eben sei, die Anreize für ein ehrenamtliches Engagement zu erhöhen und wie wichtig es eben auch sei, die Diversität zu fördern.
Hat Gesine Hufinger ja gerade gesagt, nicht wahr? Mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen.
Ja, genau. Und dazu gibt es einen Rat aus der Resilienzstrategie. Wie kann man das hinbekommen? Da steht drin, die Sozialkompetenzen auch von Führungskräften zu schulen, ne? Also wie kann man diverse heterogene Teams dann auch führen? Das ist ja nicht so einfach. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus der Strategie, aus der Resilienzstrategie ist das Organisieren von Gruppen ungelernter Kräfte über Social Media. Das solle als Ausbildungsgegenstand etabliert werden. Und ich habe nochmal jenseits dieser Strategie eine weitere Anregung, denn der Zivil- und Katastrophenschutz ist ja auch ein Einsatzbereich des Bundesfreiwilligendienstes, ja. Laut Familienministerium gab es im vergangenen Jahr rund 85.000 Menschen, die entweder im Bundes- oder in einem der Jugendfreiwilligendienste im Einsatz waren. Und wenn man sich jetzt fragt, wie könnte man diese Zahl denn mal steigern, ja, dann ist mein Tipp mal auf das Thema Taschengeld zu schauen. Denn diese Freiwilligen, die bekommen aktuell maximal 644 € pro Monat. Auch noch nicht lange, denn es gab erst im vergangenen Mai eine Erhöhung. Vorher waren es sogar nur 438 €.
Das ist von zu wenig bis immer noch nicht genug, würde ich mal sagen. Man kann ja nicht wirklich von 644 € leben.
Ja, ich lade jeden ein, sich mal eine Wohnung in Hamburg zu suchen, dann können wir darüber weiter reden. Ja, also ich sag mal, man braucht halt reiche Eltern, ne, die einem das ermöglichen, dass man so einen Freiwilligendienst machen kann. Hat aber nicht jeder. Und noch, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, selbst diese Taschengelderhöhung, die es jetzt gab, die dürfte wahrscheinlich nicht überall ankommen. Denn es gibt vom Bund gar nicht mehr Geld für diese sozialen Organisationen. Im Gegenteil sogar. Es gibt ja einen Haushaltsentwurf der Bundesregierung für dieses Jahr. Und der sieht vor, 12% weniger Geld für Freiwilligendienste. Insgesamt nur noch 290 Millionen Euro. Und ja, die sozialen Einrichtungen können halt diese zusätzlichen Mittel oft nicht aufbringen. Und ich möchte mal sagen, diese Unterfinanzierung, das steht halt in einem großen Kontrast zum Thema freiwillige Wehrdienstleistende, also bei der Bundeswehr. Da steigt man nämlich mit 1.800 € ein auf dem niedrigsten Level, also dreimal so viel wie das Maximum bei den Freiwilligendiensten. Und wenn man diese Dienste jetzt wirklich erhöhen wollte, könnte man sagen, wir stellen das mal auf eine Ebene mit dem freiwilligen Wehrdienst und dann gucken, was bei rauskommt.
Lass uns jetzt noch mal kurz zurückkommen zu den beiden Protagonisten, die du hattest, die Interessierten vom Anfang. Was haben die denn noch so gesagt? Was wünschen sie sich?
Ja, ich habe Leonie Müller gefragt und die hat Folgendes gesagt.
Für mich wäre es halt attraktiv, mich irgendwo registrieren zu können und zu sagen zu können, hey, das ist mein Ausbildungshintergrund, das sind die Kompetenzen, die ich habe und der Bund einem eine Nachricht aufs Handy schicken kann und sagen kann, hier ist was zu tun, bitte engagier dich da.
Und Helmut Großkurt hat mir gesagt,
als erstes bräuchte ich mal einen Anlaufpunkt. Das könnte eine Beratungsstelle sein, die dann sagt, okay, das THW braucht jemand wie dich oder das DRK braucht jemand wie dich, also so eine übergeordnete Stelle.
in der Summe, Julia, höre ich also, es fehlt gar nicht mal so sehr an Bereitschaft mitzumachen, aber es fehlt an ganz grundlegender Vernetzung, es fehlt an der Verarbeitung von Informationen und dann gibt es auch nicht wirklich Beratung, die man schnell mal eben so kriegen kann.
Ja, vor allem nicht so Beratung aus einer Hand, ne, was Helmut Großkott da so gesagt hat. So, und jetzt kommen wir zum Schluss mal zu den drei Tipps, die ich versprochen habe, auch für mögliche Zuhörende hier bei Streitkräfte und Strategien, die sich jetzt eventuell auch engagieren wollen. Denn Engagement ist nötig. Das hat mir auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf eine Anfrage von mir gesagt. Die haben geschrieben, die Organisationen verfügten nicht über ausreichend Mitglieder, um den gestiegenen Bedarf zu decken. Und der Bedarf ist gestiegen einerseits wegen eben immer mehr extremer Wetterereignisse und eben andererseits wegen der sicherheitspolitischen Lage. Also, hier kommen die drei Tipps. Erstens. Es gibt ein Portal des Bundesamtes, das heißt mit dir für uns alle. Da gibt es eine Deutschlandkarte, da sind die Organisationen des Bevölkerungsschutzes in der eigenen Region zu finden. Also da weiß man zumindest schon mal, wo ist denn die nächste Feuerwehr, wo ist denn das nächste THW. Das kann schon mal ein Einstieg sein. Zweitens, gerade in der Entwicklung ist ein Projekt, das heißt mobile Helfer. Das ist eine Plattform für solche ungebundenen Helfenden. Diese App soll in die erste Pilotphase gehen, in der zweiten Jahreshälfte.
Das geht in die Richtung dessen, was Leonie Müller gerne hätte, ne?
Ja, also ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen soll, aber das geht schon mal in die Richtung, würde ich auch sagen. Und drittens, es gibt kostenlose Erste-Hilfe-Kurse mit Selbstschutzanteil. Und die sollen eben auch unter anderem auf solche Zivilschutzfälle vorbereiten.
Damit gibt es jetzt keine Ausrede mehr zu sagen, bringt nichts, ich gehe wieder aufs Sofa. Finde ich gut, interessant das zu hören und sicherlich auch eine Motivation. Links dazu haben wir in den Shownotes und dazu finden Sie, dazu findet ihr dann auch das gesamte Interview mit Alexandra Keudel. Julia, vielen Dank für die Recherche.
Sehr gerne, Carsten.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und jetzt kann ich euch noch den Podcast Amerika, wir müssen reden empfehlen. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni beobachtet darin, zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau und Journalistin Jiffer Bourguignon, was in ihrer zweiten Heimat nach der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten passiert. In der aktuellen Folge sind Jiffer und Ingo im Senegal unterwegs, waren auch bei mir hier in Dakar zu Gast und erleben somit die Folgen der eingestellten US-Entwicklungshilfe hautnah. Außerdem geht es auch um Trump, der mit Putin ja telefonieren wollte, um den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Aber kann er das überhaupt? Dazu wiederum ein paar Worte zu sagen, hatten Jiff und Ingo mich in ihrem Podcast gebeten. Wenn euch das interessiert, hört doch mal rein. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.